Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattes. Immer unter Strom, immer unterwegs und überall zu spät. So beschreibt die deutsche Band Element of Crime unsere Gesellschaft. Sehr treffend, finde ich. In der Stillstand Rückschritt bedeutet, in der Stille als bedrückende Leere wahrgenommen wird. Vermutlich, weil es wirklich beängstigend sein kann, wenn wir innehalten und fragen, was treibt uns eigentlich in aller Hektik und Betriebsamkeit an? Was setzt uns denn wirklich in Bewegung? Was steht am Anfang all unseres Tuns und Planens, unseres Wünschens und Träumens? Die Schriftstellerin Nelly Sachs hat im vergangenen Jahrhundert behauptet, Sehnsucht ist der Anfang von allem. Sprich, wenn wir hinter die offensichtlichen Beweggründe unseres Handelns schauen, dann lächelt uns die Sehnsucht an. Aber wonach sehnen wir uns überhaupt und wie stark bestimmen Sehnsüchte uns tatsächlich? Können aus ihr am Ende wirklich Süchte werden, in denen wir unsere Freiheiten dann verlieren? Und welche Rolle spielt Gott darin? Hat er die Sehnsüchte quasi in uns angelegt oder treiben sie uns von Gott weg? Mal sehen, welche Antworten wir finden mit Pastor Matthias Walter. Hallo Matthias.
Hallo Gerrit.
Wenn die Sehnsucht der Anfang von allem ist, dann werden wir heute wohl ein bisschen ans Eingemachte gehen. Und das tut man sich in der Regel ja nicht freiwillig an. Was findest du also so faszinierend an der Sehnsucht, Matthias?
Gute Frage. Nächste Frage. Nein, im Ernst, ich bin auf das Thema gestoßen, als ich mich mit dem mittelalterlichen Theologen Meister Eckhart beschäftigt habe. Der war der Meinung, die Sehnsucht ist die Triebfeder für die religiöse Suche nach Gott und für alles, was das an Veränderungen mit sich bringt. Und auch wenn das Stichwort Sehnsucht zunächst mal an die Zeit der Romantik erinnert, so zeigt sich doch schnell, dass Meister Eckhart unglaublich modern ist. Er geht die spirituelle Suche des Menschen nämlich sehr individuell an und kommt nicht einfach mit allgemeingültigen, fertigen Antworten der Kirche daher. Glaube ist für ihn eine sehr intime Sache zwischen Gott und uns. Das fand ich schon spannend, dass der alte Meister Eckhart so nah dran war an unserem heutigen Denken. Später für die sogenannten Mystiker war das auch klar. Für sie war der Glaube so etwas wie eine tiefe Liebesgeschichte Gottes mit dem Menschen und umgekehrt. Und Liebe ist ja eine der größten Sehnsüchte des Menschen überhaupt. Und so hochtechnisiert wir heute auch sind, wir wissen ja alle, dass die Liebe uns vollkommen verändern kann. Und oft genug reicht ja schon die Aussicht, geliebt zu werden, um uns aktiv zu machen. Es scheint da also eine Urtriebfeder, eine Sehnsucht zu geben, die uns manchmal sogar alles stehen und liegen lässt. Und das fasziniert mich.
Okay, du bist mittendrin in der Sehnsucht, das klingt jetzt schon durch, aber es klingt auch noch ein bisschen nüchtern, sachlich distanziert. Was packt dich denn persönlich dabei?
Ich bin bei diesem Thema auch mir selbst auf die Spur gekommen, als ich mich nach meinen Sehnsüchten gefragt habe. Ich bin einigen wichtigen Antworten auf Grundfragen in meinem Leben begegnet. Und natürlich gibt's auch das berufliche Interesse. Ich glaube, wenn wir mit unserer Sehnsucht in Kontakt kommen, dann sind wir zugleich auch neuen Antworten auf die Frage nach Gott in unserer modernen Gesellschaft auf der Spur. Ich mache mir da nichts vor. Traditionelle und fertige Antworten der Kirche helfen da nicht weiter. Aber auf der Suche nach etwas Sinnstiftenden sind wir trotzdem. Auf der Suche nach etwas Höherem. Und da sind christlicher Glaube und Gottvertrauen keineswegs out, finde ich. Aber wir müssen tiefer schürfen und tief in die Vergangenheit auch des christlichen Denkens einsteigen, weil ich überzeugt bin, dass die Frage der Sehnsucht der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens und der religiösen Suche ist.
Das geht mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Versuchen wir es etwas systematischer. Der Philosoph weiß ja schon, am Anfang steht die Klärung des Begriffs. Also, jenseits religiöser Deutung und persönliche Anschauungen. Was ist Sehnsucht überhaupt?
Sehnsucht bedeutet ursprünglich sich verzehren oder liebend verlangen. Man hat die Sehnsucht auch als eine Krankheit des schmerzlichen Verlangens bezeichnet. Es ist ein heftiges und oft schmerzliches Verlangen nach etwas, das übrigens umso stärker wird, je weniger wir es wirklich haben. Das macht die Sehnsucht eben zu einer Urtriebfeder unseres Handelns. Die Werbung nutzt das ja reichlich aus. Sie verbindet ein Produkt mit einer Sehnsucht, damit wir glauben, dieses Produkt erfüllt unsere Sehnsucht. Ganz weit oben sind im Moment wohl Freiheit und Unabhängigkeit. Also bietet uns die Werbung Autos, Handys, Reisen als Freiheitsvehikel an. Spätestens, wenn wir das Auto haben oder das neue Handy in der Hand halten, merken wir aber, so richtig frei sind wir dadurch jetzt auch nicht geworden. Und wir fallen in ein tiefes Loch. Für die Werbung übrigens ein ganz gefährlicher Moment, denn plötzlich überträgt sich unsere Enttäuschung auf das neue Produkt, weil sich unser Leben eben doch nicht so tiefgreifend verändert hat.
Okay, dass Materielles unsere tiefsten Sehnsüchte nicht erfüllen kann, das hätte man ahnen können. Aber gilt das generell, also gehört es zur Sehnsucht an sich, dass sie nie ganz erfüllt wird, dass immer noch ein Rest da ist, der unerfüllt ist?
Ja, offenbar schon. Der französische Psychotherapeut und Philosoph Jacques Lacan jedenfalls bezeichnet den Menschen mit einem einzigen Wort: Desir. Man könnte sagen, nicht nur Wunsch, sondern als ein Wünschender. Und er meint nicht einfach das bloße Wünschen, sondern ein tiefes, maßloses Sehnen. Lacan ist überzeugt, Glück ist immer nur von kurzer Dauer und hinterlässt in uns das Gefühl eines Mangels. Nach dem Motto, das kann doch nicht alles gewesen sein. Dieser kurze Augenblick soll immer andauern. Daraus ergibt sich für Jacques Lacan, dass die Sehnsucht stets größer ist als die Erfüllungen, die wir erleben. Und wenn Sehnsucht an sich maßlos ist, dann kann sie letztlich nie ganz erfüllt werden. Der Soziologe Henri Lefebvre bestätigt diese Einschätzung. Er sagt, wir machen zwar in einzelnen Momenten, etwa beim Spiel, bei einer guten Arbeit, beim Feiern oder in der Liebe, die Erfahrung von Fülle und Frieden. Aber diese besonderen Erfahrungen und Feste vergehen sehr schnell. Das heißt, wir scheitern, wenn wir meinen, damit das ewige Glück zu haben. Trotzdem bleiben diese Momente natürlich nicht sinnlos, denn sie lassen uns den durchschnittlichen grauen Alltag bestehen. Und vor allem sind sie sowas wie Brückenköpfe für unsere Hoffnung und Sehnsucht. Wir strecken uns aus nach neuen Momenten der Erfüllung. Das heißt, die Rechnung zwischen Sehnsucht und Erfüllung bleibt immer irgendwie offen und wir versuchen ständig, sie auszugleichen.
Das finde ich jetzt interessant, dass ausgerechnet Franzosen diesen Fragen nachgehen, wo Frankreich ja ein sehr kirchendistanziertes, ein säkularisiertes Land ist. Demnach lässt sich die Sehnsucht dann auch erstmal ganz unreligiös definieren. Sehnsucht ist das allgemein menschliche Gefühl des Mangels, der Leere, und diese Leere können wir nicht links liegen lassen. Sie muss irgendwie gefüllt werden. Aber was ist das konkret? Was ist das für eine Leere, die uns da so sehr antreibt?
Das ist ja genau die ganz persönliche Frage, die mit der Sehnsucht verbunden ist. Und ich glaube, sie ist so persönlich, dass wir sie uns nicht einmal selber stellen. Da ist uns das Getriebe des Alltags ganz recht, denn darin kann sie nämlich wunderbar untergehen.
Okay, wenn du erlaubst, würde ich trotzdem gerne noch mal ganz direkt fragen, Matthias, welche Sehnsucht treibt denn dich am stärksten an?
Ich sag mal eine vorläufige, noch ziemlich unfertige Antwort. Es gibt bei mir zwei tiefe und große Sehnsüchte. Erstens, dass meine Lebensangst beruhigt wird. Ich merke, wie sehr mein Leben von Ängsten bestimmt wird oder von Befürchtungen. Ich bin ein eher vorsichtiger, pessimistischer Mensch und gehe ungern Risiken ein. Ich habe Angst, etwas zu verlieren, und mich treibt die Sehnsucht, ohne diese Angst zu leben, einen Raum zu haben, in dem ich mich gut fühle, locker, entspannt und optimistisch. Und daraus resultiert dann meine zweite Sehnsucht, die nämlich nach Ordnung. Mir ist Ordnung sehr wichtig. Mit Chaos und Durcheinander kann ich ganz schlecht leben. Der aufgeräumte Schreibtisch, die übersichtliche Wohnung, in der die Dinge ihren angestammten Platz haben und in der ich mich blind zurechtfinde, das alles zeigt mir, wie wichtig mir diese stabilen Verhältnisse sind. Es ist die Sehnsucht nach klaren Verhältnissen, in denen ich sicher bin. Und genau das bietet mir mein Alltag natürlich nicht. Das Leben ist lebensgefährlich, wie man sagt, und es kommt immer etwas dazwischen. Nichts lässt sich wirklich planen, aber meine tiefe Sehnsucht ist es doch, diese Dinge fein säuberlich geordnet zu haben.
Okay, keine Angst, Sicherheit, klare Verhältnisse und sich gut fühlen, das klingt für mich ganz schlicht nach einer tiefen Sehnsucht nach Geborgenheit, und ich glaube, die haben wir alle. Also ich habe sie auf jeden Fall auch. Was uns unterscheidet, ist doch vermutlich, wodurch wir diese Geborgenheit bedroht sehen. Für dich sind das Risiken und Chaos, ein anderer fühlt sich vielleicht durch mangelnde zwischenmenschliche Harmonie in seiner Geborgenheit angegriffen, oder was du als Sicherheit vermittelnde Ordnung brauchst, ist für einen anderen eine Geborgenheit zerstörende Ordnungswut. Aber für mich klingt das auf jeden Fall so, dass Geborgenheit so eine menschliche Urtriebfeder ist, vielleicht sogar die Sehnsucht schlechthin. Und jetzt, wo du so offen und klar über deine Sehnsüchte sprichst, verstehe ich dann auch, dass man bei der Suche nach den eigenen Sehnsüchten sich selbst begegnet, und das vielleicht auf eine gar nicht so angenehme Weise. Schließlich sieht man plötzlich seinen Schwächen und Ängsten ins Auge und auch seiner inneren Leere.
Aber umso wichtiger ist es, dass wir da genau hinschauen, denn wenn es stimmt, dass wir versuchen, unsere Leerstellen im Leben mit etwas zu füllen, dann dürfte das eine ziemlich starke Antriebsenergie sein. Und die sollten wir, finde ich, doch kennen. Zum einen, um uns selbst zu verstehen, zum anderen, weil die Energie Gutes wie Schlechtes bewirken kann. Und dann wäre es ja ganz gut, wenn wir das im Griff hätten. Wir können den Mangel mit Dingen ausgleichen, die uns und anderen gut tun. oder auch nicht. Meine Sehnsucht nach Ordnung zum Beispiel kann anderen ganz schön auf die Nerven gehen. Sie macht mich nämlich unbeweglich und starr, ich lasse mich nur schwer auf Neues ein, ich werde behäbig und dann vielleicht auch langweilig. Aber es gibt noch viel schädlichere Nebenwirkungen der Sehnsucht. Der Zusammenhang zwischen der Sehnsucht und der Sucht ist ja allgemein bekannt. Man hört es schon am Wort. Süchtige decken mit ihrer Sucht eine Leerstelle zu. Sie dröhnen sich zu, sie betäuben sich mit dem Ziel, dass die offenen, drängenden Fragen weit wegbleiben. Daran zeigt sich, meine Sehnsüchte können mich ziemlich bitter im Griff haben. Und umso wichtiger ist es, sie zu kennen, sie kennenzulernen und positiv damit umzugehen.
Klingt gut, aber wie mache ich das?
Ich glaube, es lohnt sich, hinter die vielen kleinen Sehnsüchte zu sehen und die Ursehnsucht dahinter zu finden. Ich kann da nur als Theologe und gläubiger Mensch reden. Ich glaube, die Ursehnsucht ist die Sehnsucht nach dem Paradies. Wir alle streben zurück zur Schöpfung am Anfang, genauer zum Schöpfer, zu unserem Ursprung. Du hast vorhin von Geborgenheit gesprochen und das ist dafür vielleicht der einfachere Begriff. Man könnte sagen, Geborgenheit ist die kleine Schwester des Paradieses. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir nach diesem wirklich großen suchen, nach dem Paradies und dem, der uns geschaffen hat und uns liebt. Darunter tut's unsere Sehnsucht einfach nicht. Wir können und wollen nicht damit leben, dass wir einfach ein Produkt des Zufalls sind. Wir können und wollen nicht damit leben, dass wir freischwebend, beziehungslos und völlig irrelevant im Luftleeren leben und es wirklich völlig egal ist, wer wir sind. Wir wollen, dass unser Name und unser Leben gekannt und erkannt werden. Wir brauchen, denke ich, diese Zusage Gottes: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.
Heißt dann, wenn wir Gott finden und gehört haben, dass er uns bei unserem Namen ruft, dann sind unsere Sehnsüchte alle gestillt?
Das wäre mir jetzt etwas zu schnell. Ich würde erst einmal sagen, wenn wir unsere Ursehnsucht ausgemacht haben, werden wir an Gott nicht mehr so leicht vorbeikommen. Du hast ja vorhin Nelly Sachs zitiert und die hat mal geschrieben, die Sehnsucht ist eine Stimme Gottes in mir, die er in meine Seele hineingewoben hat. Der katholische Theologe Karl Rahner hat diesen sehr poetischen Gedanken nicht weniger originell aufgegriffen und gesagt, das Gefühl des Mangels, diese ungestillte Sehnsucht in uns, sei die charmante Art Gottes, sich bei uns Gottvergessenen in Erinnerung zu behalten. Wenn Rahner von charmant spricht, dann bezieht er sich damit auf das griechische Wort für Gnade. Charis ist die Gnade. Das heißt also, die Zuwendung Gottes zu uns Menschen, die nicht von unserer Leistung abhängt oder von irgendwelchen anderen Vorbedingungen. Gott wendet sich uns zu, einfach so, aus charmanter Liebe.
Also, dass wir überhaupt Sehnsüchte haben, das verstehen Rahner und Sachs schon als ein Handeln Gottes in uns. Und die Geschichte von uns Menschen ist eine von Sehnsucht und der Suche Gottes?
Ja, genau, das behaupten sie. Wobei du das jetzt sehr zweideutig gesagt hast mit der Suche Gottes. Denn wer sucht denn da eigentlich? Gott oder der Mensch? Ich weiß nicht, ob du das so gemeint hast, aber es passt zu einem bemerkenswerten Satz des Kirchenvaters Augustinus. Homo desiderium Dei, hat er einmal gesagt. Er hat das bewusst doppeldeutig formuliert und es lässt sich so übersetzen: Der Mensch ist Sehnsucht nach Gott, oder genauso gut, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Die Frage des Menschen und die Suche Gottes, seines Schöpfers nach ihm, ist ein ewiges Spiel oder, um in einem anderen Bild zu bleiben, es ist eine ständige Tunnelbohrung. Von zwei Seiten aus suchen wir, zueinander zu kommen und wenn es gut geht, treffen beide Suchbewegungen genau aufeinander. Ich denke, auch die modernen Fragen der Menschen sind gut aufgehoben in der biblischen jüdisch-christlichen Tradition. Die Botschaft der Bibel vom liebenden und gnädigen Gott. Das Bild Gottes als auf uns zugehenden Vater, das Jesus geprägt hat, das ist doch immer aktuell. Meiner Ansicht nach ist das immer noch die beste Weise, meine Sehnsucht zu stillen. Hier finde ich die Antworten, die ich brauche.
Das ist für Menschen, die mit dem biblischen Denken sich auskennen, vermutlich auch einigermaßen nachvollziehbar. Aber so viele sind das ja heute nicht mehr. Für viele ist das alles viel zu weit weg. Vielleicht sollten die Theologen ihre Antworten mal so formulieren, dass Otto Normalverbraucher auch etwas damit anfangen kann.
Ja, natürlich hast du recht. Wir müssen damit beginnen, die richtigen Fragen zu stellen, damit die Menschen hinter ihre eigenen Sehnsüchte kommen. Und Erfahrungen wie meine, dass Gott meine Ursehnsüchte stillen kann, muss jeder selbst machen. Da sind wir schlecht beraten, gleich große Antworten zu geben. Aber es ist halt nicht so einfach, sich mit der Sehnsucht zu beschäftigen. Und das nicht nur, weil es ans Private, Eingemachte geht. Irgendwie sind uns Gefühl und Bewusstsein für unsere Sehnsucht abhanden gekommen. Liegt vielleicht auch an den vielen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die uns ziemlich ernüchtert haben. Umso wichtiger ist es, genau hinzuhören und hinzuschauen auf Signale zwischen den Zeilen oder hinter den Kulissen unseres Tuns. Und es ist für Christen wichtig, weil die Beantwortung der Frage nach der Sehnsucht sie auch geistlich bereichert. Und wenn sie sich ehrlich sich selbst stellen und in Gott echte Antworten auf ihre Sehnsüchte finden, dann fällt es ihnen vermutlich auch leichter, mit anderen über ihren Glauben zu reden. Denn die Sehnsüchte teilen wir ja miteinander. Ich denke, dass unsere Ursehnsucht nicht nur von Gott stammt, sondern auch zu Gott hinführt. Auch meine religiöse Suche und meine Erfahrungen auf diesem Weg werden bestimmt und gestaltet von meiner Sehnsucht. Ich glaube, meine tiefe Sehnsucht kann nur Gott stillen. Ich kann mir vieles gönnen und Gutes tun, und das ist wichtig. Das hat man in christlichen Kreisen viel zu lange unterschlagen, ja sogar madig gemacht. Wir dürfen auch gut zu uns selbst sein. Wir dürfen auch gut zu uns selbst sein, und das müssen viele möglicherweise wieder neu lernen. Das Genießen des Glücks, des guten Augenblicks muss ich mir erlauben und dann auch voll auskosten. Ich kann mir selbst einiges schenken und versuchen, mir es bequem im Leben zu machen. Warum sollte es gegen Gottes Willen sein, dass ich glücklich bin hier auf Erden? Aber es wird so bleiben, wie Jacques Lacan gesagt hat. Wir sind ständig Wünschende und spüren doch, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Und darum sind wir eben auch Mängelwesen. Die tiefste, letzte Sehnsucht nach Geborgenheit und gut aufgehoben sein unseres Lebens werden wir selbst und werden wir nicht hier in dieser Welt stillen können. Davon bin ich überzeugt. Ohne Gott läuft da nichts. Ich glaube, wir sind Gottes Sehnsucht. Und das ist ja auch toll.
Das klingt zumindest sehr beeindruckend. Aber bevor wir jetzt abheben, wie stelle ich es denn nun an, dass ich mit meinen Sehnsüchten in Kontakt komme, und wie gehe ich denn damit um?
Okay, ich versuche mal ein paar Antworten ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das erste ist, ich mache mir bewusst, was meine inneren Triebfedern sind. Ich denke, das sind nicht viele. Das ist meine Erfahrung. Vielleicht ist es ja auch nur eine einzige Sehnsucht. Bei mir die Beruhigung meiner Lebensangst. Und zweitens, um herauszufinden, was meine Sehnsucht ist, brauche ich Zeit und Ruhe. Das heißt, ich muss mir Freiräume schaffen dafür. Dazu kann vielleicht ein Urlaub dienen oder eine lange Wanderung. Oder ich sitze mal eine Stunde im Park oder ich spreche mit einem guten Freund darüber. Drittens, wenn ich meine Sehnsucht eingekreist lokalisiert habe, frage ich mich, wie und wo treibt sie mich an? Zu was führt sie denn? Wo spüre ich sie konkret in meinem Denken und Handeln? Wie kommt sie zum Vorschein und tut mir das gut? Tut das anderen gut? Hilft es weiter oder deckle ich nur das Loch notdürftig zu? Ist es Flickwerk oder wird hier etwas tiefgreifend beruhigt und gestillt? Ich denke, wir sollten immer im Bewusstsein behalten, dass man früher die Sehnsucht als eine Krankheit bezeichnet hat. Sie ist Chance und Gefahr zugleich. Und viertens, wenn ich mir meine Sehnsucht bewusst gemacht habe und herausgefunden habe, wie sie mein Leben bestimmt und prägt, dann kann ich versuchen, positiv damit umzugehen, sie als einen Teil des Lebens zu betrachten. Ich kann gut sein zu mir und mir was gönnen. Ich kann das tun, was mir hilft, die Sehnsucht zu stillen. Und das kann eine ganze Menge sein. Wer nahe an seinen Bedürfnissen ist, ist auch glücklich. Fünftens schließlich, und das ist für mich unerlässlich, ich bin überzeugt davon, dass wir an eine Grenze kommen, wenn wir uns nur selbst therapieren und unsere Sehnsüchte zu stillen versuchen. Ich denke, wir brauchen hier Gott. Ich nehme darum ständig zur Kenntnis, dass Gott sich nach mir sehnt, dass er mich bei meinem Namen ruft. Das ist die Triebfeder meiner religiösen Suche, und die dauert ein ganzes Glaubensleben an und kommt wohl nie so richtig zu Ende. Ich vertraue darauf, dass meine Suche nach Gott, aber auch Gottes Suche nach mir ist.
Gott ist auf der Suche nach mir. Meine Sehnsucht ist ein Spiegel der Sehnsucht Gottes. Danke, Matthias Walter, für das Gespräch und deine Gedanken und sehr persönlichen Statements zur Sehnsucht. Und das war Radio M im Gespräch für den Moment. Wenn Sie wollen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Dann blicken wir nach vorne in die Zukunft und fragen, wie muss die Kirche der Zukunft aussehen, um Menschen zu erreichen? Ich bin Gerrit Mattes und freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.